Wir werden heute das Herz eines Reformators anhand von Hiskia, dem König im Alten Testament, etwas genauer untersuchen. Die Botschaft heißt Hiskia, das Herz eines Reformators. Es gibt viele Reformatoren, auch bis und mit Martin Luther, und es gibt sie auch heute, die Reformation Gottes, die hat nie aufgehört. Vielleicht das mal als Vortext. Die erste Reformation hat begonnen wo? Sie beginnt immer mit einem Menschen. Wo hat Gott die erste Reformation gemacht? Er hat Abraham gerufen und hat ihn zu Abraham gemacht. Dann ging es dann weiter mit Jakob und Israel, von einem, vom Singular zum Plural, die 12 Stämme und so weiter. Dann ist der Messias gekommen, Jesus, Gott selber in Mensch, Reformation, oder? Und bis und mit heute ist die Reformation nicht abgeschlossen. Es ist immer noch Heilszeit. Deshalb ist es auch wichtig für uns, dass wir wissen, wir sind mitten in der Reformation. Ich sage bewusst, ich hoffe, dass wir nicht sitzen in der Mitte der Reformation, sondern dass wir stehen in der Reformation. Wenn du das Herz eines Reformators untersuchst, dann wirst du auch besser deine Leiterschaft verstehen. Du wirst Dr. Segi besser verstehen, du wirst auch mich besser verstehen, du wirst andere besser verstehen. Was will überhaupt tun? Es gibt drei Teile, ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen. Der erste Teil, das wäre das Wesen einer Reformationskirche, das Herz eines Reformators. Da geht es zuerst einmal darum, aufzudecken, was so ein Herz ist, was da drin für Wichtigkeiten sich befinden. In der zweiten Stufe die Eigenschaften der Angriffe auf die Reformationskirche. In welchen Angriffen wir drinstehen oder die Reformation drinsteht. Und das schauen wir an am Beispiel eines assyrischen Angriffs. Das sind Typusse. So kannst du sehen, was geschieht und wie du dich verhalten hast in der Vergangenheit, als diese Angriffe gekommen sind. Welche Stimmen du gehört hast und welchen Stimmen du Raum gegeben hast. Und dann, was natürlich auch ganz wichtig ist, am Schluss, Punkt 3, oder Römisch 3 hier, wie wir das haben, da geht es über den Sieg, über diesen assyrischen Geist, diesen Angriff. Wie besiegen wir heute diesen Geist? Ist das soweit verständlich? Dann geht es darum, dass wir jetzt mal das Wesen dieser Reformationskirche anhand von Hiskia und seinem Volk und dem Volk Israel anschauen. Das gibt da hier 22 verschiedene Punkte. Es gibt auch negative Punkte darin, das heißt Punkte, die gegen die Reformation sich schon zeigen und sich dann eben in der Eigenschaft des assyrischen Angriffes im Detail aufschlüsseln lassen. Trotz allem, wir haben nur Stückwerk, es ist kein Werk vollkommen, bis wir ganz sehen. Auch das ist ein Stückwerk. Seid ihr bewusst, dass Gott, währenddem du gehst, währenddem du dich aufmachst, in die Praxis kommst, dann wird dir Gott Offenbarung geben. Gott gibt keine Offenbarung, das siehst du in der Bibel, beim Sitzen. Das heißt beim Theologisieren oder Theoretisieren. Das ist der Teil, den wir brauchen, um nachher unser Leben Schritt für Schritt zu ändern. Nach der Definition von Teil heißt das Wort Reformation, wir kommen zuerst einmal um das Verständnis, dass wir das genauer definieren. Schauen wir Teil an und wir schauen Strong's Dictionary an. Taille sagt in zwei Punkten, erstens mal, es ist in einem physischen Sinn ein Gerademachen. Eine Wiederherstellung in den natürlichen und normalen Zustand von etwas, was in irgendeiner Weise aus dem Rahmen und aus der Form gefallen ist, wie gebrochen oder ausgerenkt wurde, defekte oder deformierte Gliedmaßen. Und dann zweitens, gebraucht in Handlungen und Institutionen eingesetzt zu werden, in der Reformation. Dann haben wir noch Strong's Derotosis durch eine Zusammensetzung von anderen zwei Worten in einer Ableitung. Das heißt, es ist gemeint, gerade zu machen. Gründlich und völlig und ganz. Und das siehst du nachher, dass eben dieses gründlich, völlig und ganz oft fehlt. Wir gehen einen gewissen Weg, eine gewisse Wegstrecke und dann stoppen wir. Und nicht ganz, oder? Und das geht genau um das, es geht um das Ganz. Begradigung, Rektifikation, das ist spezifisch die messianische Restauration, die Reformation. Seit Jesus gekommen ist, hat alles geändert. Ob wir das sehen oder nicht. Aber es fragt sich, wo stehen wir? in oder außerhalb Christus, in der Reformation oder außerhalb der Reformation. Das lernen wir hier. Also Gott nimmt seine Kirche auf die Straße und diese Straße hat einen Namen. Wie heißt jetzt diese Straße? Gerade. Wenn die Reformation ein Gerademachen ist, von den Krümmungen der gefallenen Schöpfung in die geraden Wege Gottes, dann heißt diese Straße, wo die Kirche Gottes geht, diese Straße heißt Gerade. Und jetzt kommen wir zu diesen 22 Unterkapiteln mit diesen Punkten. Die schauen wir an. Unter dem ersten, da heißt es, Punkt 1, nicht handgemacht und durch die Umgebung. Was ist die Umgebung? Das ist das, was du siehst, das, was du normal wahrnimmst, dort, wo du drin lebst. Und daraus kommt diese Reformation nicht. Sie ist nicht handgemacht, menschengemacht. Jetzt schauen wir mal im 2. Könige, Kapitel 18, Vers 1 bis 3. Und es geschah im dritten Jahr Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Jehiskia oder eben Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Zekarias, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Hier hast du schon bereits einen Hinweis auf die Vater- und Sohnschaft. War David sein Vater? Ahas war sein Vater, aber er hatte einen geistlichen Vater. Und dieser geistliche Vater war David. Und deshalb sagt die Bibel, er tat alles, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Hiskia ist an die Macht gekommen, ohne irgendwelche unmittelbaren Vorbilder zu haben. Im nördlichen Königreich regierte Hosea. Unter der Führung von Hosea hatte sich die Nation in Götzenkult, Hexerei, Feueranbetung und Opfer verstrickt. Im 2. Könige, Kapitel 17, Vers 16 bis 17, da lesen wir: Und sie verließen alle Gebote des Herrn ihres Gottes und machten sich gegossene Bilder, zwei Kälber, und machten eine Aschera und bückten sich vor dem ganzen Heer des Himmels und dienten dem Baal. Und sie ließen ihre Söhne und ihre Töchter durchs Feuer gehen und trieben Wahrsagerei und Beschwörung und verkauften sich zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, um ihn zu reizen. Was machen wir heute in der Schweiz, in Europa? Was machen wir heute auf der ganzen Welt? Wo gehen unsere Kinder hin? Durchs Feuer, ja? Oder in die Spritze als Impfung? Das sind dort, wo die Abgetriebenen enden. Also das nur mal nebenbei. Es ist große Not, es ist großer Bedarf an dieser Reformation. Wenn wir Ahas, also den leiblichen Vater Hiskias, anschauen, dann sehen wir, dass der Vater von diesem Hiskia in den Gräueltaten der Könige Israels weitergemacht hatte. Der war voll da drin. 2. Könige, Kapitel 16, Vers 2 und 4. 20 Jahre war Ahas alt, als er König wurde. Und er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, seines Gottes, wie sein Vater David. Da kommt er wieder mit dem Vater David. Das wäre der geistliche Vorvater oder Vater gewesen. Sondern er wandelte auf dem Weg der Könige von Israel und er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen. Hier hast du es wieder. Nach den Gräueln der Nationen, die der Herr von den Kindern Israel vertrieben hatte. Und er opferte und räucherte auf den Höhen und auf den Hügeln unter jedem grünen Baum. Also was hat er getan? Er hat die heidnischen Bräuche eingeführt oder einführen lassen. Da hatte er auch die geeignete Frau dazu, die Isabel. 2. Könige, Kapitel 16, Vers 10 und bis 14. Da heißt es, und der König Ahas zog Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, entgegen nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war, da sandte der König Ahas dem Priester Uria das Gleichnis des Altars und dessen Muster nach seinem ganzen Bauart. Und der Priester Uria baute den Altar nach allem, was der König Ahas von Damaskus gesandt hatte. So machte ihn der Priester Uria, bis der König Ahas von Damaskus kam. Und als der König von Damaskus kam und der König den Altar sah, da trat der König an den Altar und opferte darauf. Und er räucherte sein Brandopfer und sein Speiseopfer und goss ein Trankopfer aus und sprengte das Blut seiner Friedensopfer an den Altar. Den kupfernen Altar aber, der vor dem Herrn stand, den rückte er von der Vorderseite des Hauses weg, von der Stelle zwischen seinem Altar und dem Haus des Herrn, und er setzte ihn an die Seite seines Altars nach Norden. Also eigentlich hat er eingeführt in seine Kirche damals, was von der Welt draußen kam. Muss ich dir mal überlegen, geistlich gesehen, was haben wir heute in der Kirche Jesu von weltlichem Altarverhalten und Anbetungsmodus in die Kirche hineingebracht. Einfach, dass du verstehst, was dann der Reformator oder die Reformationskirche wieder ausschmilzt. 2. Chronik, Kapitel 28, Vers 22 bis 25, da sagt uns die Bibel, dass in der Zeit seiner Bedrängnis, da handelt er noch treulose gegen den Herrn. Er, der König Ahas, und er opferte den Göttern von Damaskus, die ihn geschlagen hatten, und sprach, da die Götter der Könige von Syrien ihnen halfen, so will ich ihnen opfern, und sie werden mir helfen. Sie aber gereichten ihm und ganz Israel zum Fall. Das ist immer dann, wenn die Kirche versucht, in der Welt Hilfe zu holen, dann passiert genau das. Wenn sie sich mit der Welt unter ein Joch begibt und sich zusammentut. Und dann heißt es weiter, und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug die Geräte des Hauses Gottes. Und er schloss die Türen des Hauses des Herrn und machte sich Altäre an allen Ecken in Jerusalem. Und in jeder einzelnen Stadt von Juda machte er Höhen, um anderen Göttern zu räuchern. Und er reizte den Herrn, den Gott seiner Väter. Jetzt, wenn du die Geschichte anschaust, dann geht das weiter zurück. Das geht an Jotham, das war Hiskias Großvater. Der davor war. Sein Großvater Jotham und sein Urgroßvater Usia waren auch schlechte Beispiele. Denn sein Urgroßvater wurde vom Tempel abgeschnitten, weil er geistliche Autorität verletzt hatte. Ihr kennt alle die Geschichte. 2. König, Kapitel 15, Vers 34 und 35, da heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er tat nach allem, was sein Vater Usia getan hatte, doch die Höhen wichen nicht. Das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Er baute das obere Tor des Hauses des Herrn. Und diesen Spruch, er tat, was recht war. Aber, kommt x-mal vor, das hörst du noch vielmals bei Menschen, bei Königen, bei Gottes Gesetzen, dass er eigentlich tat bis zu dem Punkt, wo die Höhen nicht wichen. Das heißt, das Volk im heutigen Kontext hat nicht einen neuen Denksinn bekommen. Die Höhen sind geblieben. Du kannst äußerlich am Gottesdienst teilnehmen. Du kannst äußerlich hier sitzen. Du kannst äußerlich beten, aber dein Denken ist immer noch alt. Der Reformator mit dem Herz sieht das und er gibt keine Ruhe, bis dein Denksinn erneuert worden ist. Das ist es, was wir hier hören. Wenn wir Usia, Hiskias Urgroßvater, etwas näher betrachten, dann lesen wir in der 2. Chronik 26, Vers 16 bis 21. Und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er zu Fall kam. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott. Und er trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Da kam Asaria, der Priester, hinter ihm her, und mit ihm 80 Priester des Herrn, tapfere Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sprachen zu ihm, nicht dir, Usia, geziemt es, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind zum Räuchern. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zu Ehre gereichen von Gott, unserem Herrn. Aber Usia wurde zornig, und er hatte in seiner Hand ein Räucherfass zum Räuchern, und als er über die Priester erzürnte, da brach der Aussatz aus, an seiner Stirn, angesichts der Priester im Haus des Herrn, neben dem Räucheraltar. Und Asaria, der Hauptpriester und alle Priester, wandten sich zu ihm und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn. Und sie trieben ihn schnell von dort weg. Auch er selbst beeilte sich, hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Und der König Usia war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Und er wohnte in einem Krankenhaus als Aussätziger, denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen. Und Jotham, sein Sohn, war über das Haus des Königs und richtete das Volk des Landes. Also hier siehst du wieder ganz klar, was ich bereits schon gesagt habe heute Morgen, dass es eigentlich einfacher ist, auf den Weg zu gehen, als den Weg dann fertig zu laufen. Denn es steht ja auch, dass er sich erhob und zu Fall kam, als er stark geworden war. Also der hat einen guten Start gemacht, der ist gut losgelaufen. Der Anfang ist leicht. Die harte Seite, die kommt kurz vor dem Ziel. Das ist dort, wo die Menschen aufgeben. Und das sage ich jetzt heute hier ganz bewusst. Mach dein Herz fest, damit du den Lauf zu Ende läufst. Damit du nicht abbrichst. Damit es nicht geschieht. Jetzt kam ja der Aussatz. Wo hat der Aussatz angefangen? Dort, wo das Problem angefangen hat. Wo hat das Problem angefangen? Wo versiegelt der Geist? Wo ist das Zeichen des Geistes? An der Stirn. Siehst du dein Denken? Eigentlich war der schon aussätzig, bevor der Aussatz kam. Aber das hast du noch nicht gesehen. Da wurde es offenbar, oder? Das heißt, es ist dein Denken. Wie bist du versiegelt? Und dann, ja, wiederum die Zeitrahmen sind unterschiedlich. Es gibt ja auch noch einen, der geopfert hat. Der hat aber keinen Aussatz erwischt. Wer war das? David. Da lesen wir dann weiter bei Hiskia. Also mitten aus der Grundlage solch schlechter Vorbilder hat sich Hiskia geweigert, durch seine Umgebung und Vergangenheit geformt zu werden. Er hat sich nach den Königen Israels oder seiner eigenen Familien ausgerichtet und deformiert. In der Mitte des Abfalls hat er getan, was in den Augen des Herrn richtig war. Er hat sich nicht unterworfen in dem, was um ihn herum geschah. Und das ist eine der Haupteigenschaften eines Reformators und einer Kirche. Mit diesem Geist. Die Verweigerung, sich durch die Umgebung beeinflussen und gestalten zu lassen. Also was formt den Menschen? Das sind die Eltern, die Lehrer und die Schule, Freunde, kirchliche oder religiöse Einrichtungen oder Institutionen. Also dort, wo du dich aufhältst. Das ist das, was dich formt, oder? Hiskia nahm keine Ähnlichkeit von seiner Anführungsschlusszeichen schlechten Umgebung. Er ist nicht in diese Kultur eingetreten. Das mal vorweg. Der Christenantwort auf diese Welt, es geht ja jetzt um die Praxis. Siehe dazu Definition Welt, das haben wir genügend gehabt, dass wir das nicht mit Erde verwechseln, sondern es geht um die Systeme, um die Machtbereiche. Wir sollen hier das Himmelreich auf die Erde bringen. Das heißt, wir plündern den Himmel, um die Erde zu bevölkern. Das, was im Himmel oben ist, das erbeuten wir herab. Das ist dieses Catalambano. Wir holen das herunter und bringen es auf die Erde, bis Jesus wiederkommt. Das ist die Adventszeit, wo wir drinstehen als Reformatoren, als eine Reformationskirche. Wir bereiten den Landeplatz, wenn du so willst, vor für unseren Herrn Jesus. Dass die Braut ohne Runzeln und Falten dasteht. Dass alles, was von den Propheten gesprochen worden ist, wiederhergestellt wurde, bis Jesus wiederkommt. Also wir plündern den Himmel, wir holen die Dinge vom Himmel und bringen sie herab auf die Erde. Denn wir beten ja auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das ist ja unser Gebet, wer hat uns das gelehrt? Jesus, die Quelle hier ist Jesus. Also wir bevölkern die Erde mit himmlischen Dingen, himmlischen Körpern. Bringe du den Himmel auf die Erde, wie uns der Herr im Gebet gelehrt hat, wie wir vorhin gehört haben. Das ist unsere Aufgabe. Das geht nicht von alleine. Da geht es hier um eine theokratische Gesinnung. Der zweite König, Kapitel 18, Vers 3 sagt uns, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Also seine Theologie, seine Gotteserkenntnis war ausgerichtet auf David. Das war sein geistlicher Vater. Der Anblick Gottes bestimmte sein Handeln. Er lebte im Vollbewusstsein, Gott Rechenschaft schuldig zu sein. Weder die Kongregation noch das Presbyterium der Zeit konnten seine Handlungen bestimmen. Er wurde getrieben durch das, was in den Augen Gottes richtig war. Er hatte die sogenannte gottesunterworfene Gesinnung und Mentalität. die Dinge Gottes zu tun und ihnen nachzueifern, die haben sein Leben geregelt. Also das heißt, er war praktisch, diese Leute sind alle praktisch involviert gewesen. Die haben in der Praxis gehandelt. Jetzt schauen wir mal solche Leute an, die Praktiker waren. Der Daniel, der hat sich geweigert, Götzenopferfleisch zu essen. Die drei hebräischen Jungs, Sadrach, Meschach und Abednego, haben sich geweigert, sich vor dem Bildnis Nebukadnezar zu beugen. Das war praktisch, oder? Moses hatte sich geweigert, in den Höfen des Pharaos zu bleiben und ein gutes Leben zu haben. Abraham ließ Lot die Auswahl und den Vorteil. Er trennte sich von Lot. David hatte Saul nicht getötet, obwohl er hätte können, mindestens 2 oder 3 Mal. Josef weigerte sich und rannte davon, um keine Affäre mit Potiphas Frau zu haben. Joshua hielt treu den Vertrag mit den Gibeonitern. Der ist nicht vertragsbrüchig geworden, auch zu seinem Nachteil. Und das, was in den Augen des Herrn richtig ist, ist seine gegenwärtige Forderung. Jetzt kommen wir zu dieser praktischen Rechtschaffenheit. Wo gibst du dich hin? Wo ist deine Zeit? Siehe dazu die praktische Rechtschaffenheit. Es geht nicht darum, theoretisch zu wissen, dass Abtreibung schlecht ist und dass das Mord ist, sondern es geht darum, praktisch aufzustehen, mitzumarschieren und sagen, hier bin ich Herr. Oder eben, wenn es um ein Land geht, wie Israel, das von der Karte ausradiert werden soll, aufzustehen und sagen, die haben Lebensrecht hier, Herr. Amen. Das Wort, der Logos, geht weiter und geht voran oder voraus. Wir rennen nach. Wer ist der Logos? Jesus. Jesus wartet nicht auf dich. Ich muss dir das ganz klar sagen. Wir rennen. Wir folgen. Wir müssen durch das weitergehende Wort leben. Das Wort geht weiter. Es ist er. Das ist das Rema. Siehe dazu auch das Manna. Ich habe das Manna hier geschrieben von Mann mit einem N. Das ist eigentlich vom Hebräischen das Richtige. Das ist das Himmelsbrot. Prüfe und siehe das Rema-Wort in Durban, Südafrika, seit 1994. Geh mal die Geschichte nach und schau mal, was passiert ist. Schau mal in der Schweiz 1994 und heute, was seitdem geschehen ist. Was sich das eigentlich so gemacht hat. Der eine nach oben, der andere nach unten, oder? Also das heißt, wir sehen, wo Gott wirkt, wo die Leute auf Gottes Wirkung eingehen, wo die Praxis offenbar wird. Dann kommen wir zum dritten Punkt, das heißt, folgt dem akkuraten und richtigen Muster. Das ist wiederum das Herz der Reformationskirche, das Herz des Reformators, das folgt dem akkuraten, dem genauen, dem richtigen Muster. In der Bibel, 2. König, Kapitel 18, Vers 3, da heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Betonung auf allem. Er drang in die ferne Vergangenheit ein und wählte König David als sein Vater und ging in seinen Fußstapfen. Er wählte David als sein Vorbild. Wer ist unser Vorbild? Jesus. Hatte der Jesus schon gehabt? Nein, Jesus war in David. Wo ist denn Jesus heute? In dir und in mir. Wenn das nicht so ist, dann stimmt die Bibel nicht. Er, dieser Hiskia, hatte den Verstand und die Weisheit, David als ein genaues Muster wahrnehmen zu können. Das war eine bewusste Selektivität für göttliches Wachstum. Jetzt glaubt mir ja nicht, dass dieser Hiskia fehlerfrei war. Es gibt keinen Mensch, der fehlerfrei ist vor Gott. Die hatten alle Fehler gehabt. Auch David. Hat David nicht Fehler gehabt? Also du kannst nicht diesen David jetzt trennen und sagen, ja, okay, der ist 2 Personen. Nein, das ist ein David. Siehst du, das ist unser Problem. Wir sind ein Geist, Seele und Leib. Und wir bringen es heute fertig, dies zu trennen. Wir sagen, im Geist folge ich dir nach, aber deine Seele nicht. Wir machen Differenzen, das ist Jesus und das ist der Fritz. Also dem Jesus folge ich nach, aber dem Fritz nicht, oder? Das ist Blödsinn. Kannst du gar nicht machen. Denn Gott ist einer, Echad. Geist, Seele, Leib. So bist du einer. Wenn ich mit dir rede, mit wem rede ich? Mit deinem Geist, deiner Seele, deinem Leib. Nein, mit dir. Du bist eins, Echad. Wir teilen das auf. Da kommen die Psychologen. Das ist das hellenische Denken. Oder das, was Gott zusammenbringen will, macht jetzt der Mensch wieder auseinander. Also das hat der Reformator nicht. Also er knüpfte eine transgenerationale Verbindung mit der Gnade. Wer war die Gnade? Wer war der Gnadenträger? Wo er anknüpfte? David. Das war der Gnadenträger. Wo ist dein Gnadenträger? Wo knüpfst du an? Jesus. Er ist Gnade und Wahrheit geworden. Er hat Malachi 3,23 und 24 erfüllt, bevor dieses niedergeschrieben wurde oder vielleicht sogar darüber gesprochen wurde. Was steht dort geschrieben? Malachi 3,23 und 24. Das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern wendet. Das hat er gemacht. Also er hat mehr Praxis als Theorie gehabt, nicht? Könnte man auch sagen. Er hat sich mit der Gnade in Verbindung gesetzt und damit den Fluch über das Land gebrochen. Siehst du, das ist der Grund, weshalb wir den Fluch hier nicht brechen. Du kannst den Fluch nicht einfach brechen und sprechen. Du musst es tun. Wir arbeiten und krampfen oft in einer Matrix, also in einem Schema von ungenauen und inakkuraten Vater-Sohn-Verbindungen. Das ist das Problem, das wir haben heute. Wir nennen es Vater-Sohn-Verbindung, sind aber keine. Studiere dazu die kraftlose Hand und folge denen nach, die Christus nachfolgen. Ich sage nicht den Fehlerfreien, die findest du nicht. Die gibt es nicht. Das ist dein Stolperstein, oder? Wenn du nach denen suchst. Habe ich auch getan, gibt es nicht. Musste Buße tun, umdenken. Da kommt der Punkt 4, er entlarvt und räumt illegale Anbetung aus. Das ist das Herz des Reformators. 2. Könige, Kapitel 18, Vers 4. Er tat die Höhen weg und zerschlug die Bildsäulen und rottete die Aschera aus. Und zertrümmerte die Schlange aus Kupfer, die Mose gemacht hatte, denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Wir sehen weiter unten, schauen wir dieses Aschera und Nehushtan in der Wortauslegung genauer an. Behalte das mal im Gedächtnis. Wenn wir die Höhen anschauen, die Säulen anschauen und das Holz oder die Schnitzbilder anschauen, dann hat jedes von diesen Gegenständen einen Typus für heute. Also die Höhen, das sind was? Was habe ich vorhin gesagt? Richtig. Also diese Höhen, die da genannt wurden, das sind die beschädigte Denkweise, wie zum Beispiel Mystik und Mystizismus. Kann irgendetwas sein, oder? Wir sind alle gefallen, all unser Denken, oder? Muss erneuert werden. Erneuert eure Denksinne, so sagt die Bibel, oder? Also das heißt, falsche Lehren, Blutanwendung, Anbetung ist Musik, der Tempel und so weiter, der falsche Tempel. Wer ist der richtige Tempel? Du und ich. Das ist der falsche Tempel, das Gebäude, oder? Also ein Steingebäude, du bist auch ein Gebäude, aber ein Fleischgebäude, oder? Also nur Gott selber wird angebetet. Götzen werden niedergerissen. Das heißt für dich und mich, schlage diese Einbildungskräfte nieder. Die muss ich niedertreten. Mach Reformation in dir. Dann kommen wir zum nächsten, das sind die heiligen Säulen. Das sind falsche Systeme, die dem Abbruch widerstehen. Das sind Kirchensysteme, Bruderschaften, Netzwerke, Parakirchen, Denominationen, Namenskirchen. Das sind die Säulen. Dann geht es weiter zu den Holz- und den Schnitzbildern. Jetzt kommen wir zu diesem Wort Idole oder Götzen oder Aschera. Nehmen wir mal das Aschera vor. Oder Aschera. Das ist ein Gehölz für die Idolanbetung. Eine babylonische Astarte. Kananäische Göttin, das ist das Songs hier. Kananäische Göttin, das Schicksal und des Glücks. Es wird allgemein angenommen, sie sei die Gemahlin von Baal, ihre Bildnisse. Es geht um ihre Bildnisse. Dann haben wir 3 verschiedene Meinungen oder Arten, die da reinpassen. A, B, C, das heißt die Göttin oder Göttinnen. Ihr Bildnis wäre B und C, heilige Bäume, Pfähle, aufgestellt in der Nähe von einem Altar. Damals ging es um das. Also die Aschera wurde in 3 verschiedenen Manifestationen angebetet. Erstens als grüner Baum, zweitens als Bild einer Frau, drittens als Pfahl oder Baumstrunk. Sie wurde betrachtet als Baals Frau und wurde angebetet für Sexualität und Wohlstand. Im letzten Teil des charismatischen Zeitalters wurde die Kirche mit Invasion von sexueller Freizügigkeit und weltlichem Wohlstand angegriffen. Der Aschera-Pfahl wurde in die Wohnung Gottes gebracht. Das meint natürlich nicht, dass da eines Tages einer gekommen ist mit einem Stück Holz und das in die Kirche gestellt hat und gesagt, jetzt beten wir das an. Nein, es kam mit der Lust für die Welt, die Augenlust für das Gute in der Welt, das sogenannte Schöne in der Welt. Dann ist das schon passiert. Dann wird das Fleisch Der Pfahl des Fleisches wird hochkommen und der Geist wird runter. Also das kam in die Kirche und hat bis und mit heute in der Liberalismus und der Demokratiekirche seine Auswirkungen. So, dann kommen wir zum nächsten Wort, Nehushtan. Das schauen wir dann später noch etwas genauer an, aber das genügt mal vorerst hier nach Hitchcocks Bible Name Dictionary. Da heißt es, ein nichtiges Ding aus Bronze. Also etwas, das nichts ist, das aus Bronze gemacht ist. Nichts wert, oder? Wertlos. Und dort sehen wir, dass Hiskia durch die Leidenschaft für Gott motiviert wurde und nicht durch politische Gerechtigkeit. Er zerstörte Strukturen und Idole, die der wahren Anbetung entgegenstanden. Schon früh in seiner Regierung zeigte er seinen Hass Idolen und der falschen Anbetung gegenüber. Wir haben heute in den Kirchen haben wir vielmal Anbetung der Musik. Wir gehen mit den Schwingungen mit. Wir gehen mit, was uns seelisch mitschwingen lässt, oder? Und diese Übertretungen der vier Säulen der apostolischen Kultur haben ihre Folgen. Ein Reformator oder ein Reformer wird heute die rechtswidrigen Strukturen der Anbetung, wie zum Beispiel Gebrauch von Weihrauch, Kreuzeszeichen oder Kerzen oder irgendetwas, der mystischen Methoden, strenger Kleidercode und so weiter abschaffen. Das geht nicht darum, wie du, ich sage jetzt mal, logisch bist du anständig und so angezogen, aber das müsste ja nicht alle blau sein und nicht alle weiß sein. Es gibt ja solche Kirchen, vielleicht weniger in der Schweiz, aber das sieht man überall. In den Philippinen dort, in Butuan, da gibt es diese weißen Engel, die sind alle weiß gekleidet. Frauen und Männer kommen alle in weiß, oder? Dann kommen wir zum Punkt 5, er zerbricht sentimentale Verbindungen der Vergangenheit. Also er löst, was da seelisch ineinander verknüpft ist. 2. Könige, Kapitel 18, Vers 4, da heißt er, er tat die Höhen weg und zerschlug die Bildsäulen, rottete die Aschera aus und zertrümmerte die Schlange aus Kupfer, die Mose gemacht hatte. Denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Im 4. Mose, Kapitel 21, 5 bis 9, da sehen wir den Ursprung, wie diese Schlange zustande kam. Ihr kennt alle die Geschichte. Als das Volk gegen Gott und gegen Mose redete, da heißt es, warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben? Denn da ist kein Brot und kein Wasser. Und unsere Seele, siehst du, ekelt sich vor dieser elenden Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Flehe zum Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnehme. Und Mose flehte für das Volk und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine feurige Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange aus Kupfer und er tat sie auf die Stange und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf die Schlange aus Kupfer, so blieb er am Leben. Also hier siehst du auch wieder, dass diese ganze Umkehr im Metanoia, im Umdenken angefangen hat. Denn das Volk kam zu Mose und sie sprachen zu Mose und sagen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Das war der Anfang der Wende. Erst danach hat Mose zu Gott gefleht. Gott hat gesagt, mach diese Schlange, was ja wiederum ein Bild, um auf das Kreuz Jesu zu zeigen, dass wenn wir ihn anschauen, dass wir am Leben erhalten bleiben. Also Nehushtan war eine starke Wahrheit. Wo? Wo war sie stark, diese Wahrheit? In der Vergangenheit. Jahre zurück. Aber nicht mehr in den Tagen der Könige, nicht mehr in den Tagen Hiskias, das war in den Tagen, als Volk Israel in der Wüste war. In den Tagen Mose. Diese hatte in der Vergangenheit auch mächtig gewirkt. Da war ja nichts Falsches dran, oder? Diese Götze hatte die Regierungszeit vieler Könige überlebt, weil sie sentimental mit Mose verbunden waren. Wo sehen wir diese Sentimentalität mit Mose-Verbindung wieder? Wo kommt die wieder vor in der Bibel? Im Neuen Testament. Schaut doch mal, was Jesus den Pharisäern sagt mit ihrer Verbindung zu Moses. Das geht ja die Juden heute noch an, die im Fleisch beschnittenen, oder? Die nicht herzbeschnitten sind. Die haben immer noch Mose als ihren Propheten. Also da heißt es ja auch wieder, da war ja nichts Falsches, aber jedes Ding zu seiner Zeit. Versteht ihr? Und Gottes Liebe in Ewigkeit. Also heute haben wir eine andere Zeit wie zu Mose. Selbst David und Salomon hatten Nehushtan nicht beseitigt. Indem Hiskia Nehushtan zerstörte, hat er demonstriert, dass er durch die Wahrheit und nicht durch das Gefühl geleitet wurde. Er hatte sich geweigert, eine vorige Bewegung, etwas, was Gott getan hatte, zu vergöttern. Also es ist nicht zurückgegangen und hat gesagt, wir tun jetzt dasselbe. Dann wirkt das, oder? Was wir so oft tun, auch in der Christenheit heute, oder? Also siehe dazu auch veraltet und die Beispiele. Wir haben hier einige Beispiele aufgeführt. Was ist denn veraltet heute? In den 90er Jahren, in den Wehen liegen, war stark, aber ist heute veraltet. Das Baby ist geboren. Das ist, wenn die Christen sich auf den Boden wälzen und Geburtswehen leiden. Das Zucken war ein Symbol der Wandlung. Gelächter war ein Symbol von Isaac. Ich war ja in solchen Kirchen oder Versammlungen, wo gelacht wurde. Das heißt nicht, dass heute nicht mehr gelacht wird, aber es gibt alles, ein richtiges und ein falsches. Es sind Anschlüsse und Verwaltungen wurden geschaffen, weil Pastoren und ihre Positionen missbraucht wurden. Das heißt, die Pastoren haben ihr Amt nicht angenommen. Deshalb sind verwaltungsträchtige Kirchen geworden. Das kongregationale System der Regierung ist zur gleichen Zeit entstanden und Amerika wurde zur Demokratie. Da hat man die Königsherrschaft in Demokratien umgewandelt. Dann gibt es die sogenannte dokumentarische Gültigkeitserklärung, Bibelschulen, Mitgliedschaften, Pfarrkirchen, Fratern als Bruderschaften, Klöster und Stifte. War das falsch, damals ein Kloster zu haben? Siehst du, ich weiß das nicht, aber ich denke, es ist heute nicht mehr richtig, Kloster zu bauen. Es ist nicht die Zeit, wo wir uns in Mauern einmauern. Dann haben wir Netzwerke. Also die funktionieren eigentlich nach weltlichem Muster. Das ist das, was gemeint ist, was vielleicht einmal richtig war und funktionierte, was heute in der Reformation, der apostolischen Bewegung, die Gott als, wie wir sagen, die letzte Bewegung sehen, ändert. Gott ändert diese Richtung. Das geht eigentlich nur dann mit Punkt 6, das heißt das richtige Treuen. Ich sage 6 soll nicht vertrauen, ihr kennt alle das Treuen nach Bader. Es ist das treue Untenstehen, das Verharren im Wort. 2. Könige, Kapitel 18, Vers 5, da heißt es über diesen Hiskia, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Und nach ihm ist seinesgleichen nicht gewesen unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Also das je gehört. Dieser Satz fällt mir immer wieder auf. Da hören wir viel von den großen Männern Gottes, von Hiskia vielleicht weniger, und dann heißt es plötzlich hier so schön zwischendrin, schön eingebaut, dass seinesgleichen nicht gewesen ist, unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Also er verlegte sein Treuen nicht auf Menschen oder in seine weltliche Position, sondern ganz allein, auf oder eben besser gesagt in Gott. Er treute in Gott. Er treute in ihn hinein. Wir sehen dazu auch einige Verse in den Psalmen. Zum Beispiel im Psalm 20, Vers 7 bis 10. Da sagt der Psalmist, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Gesalbten rettet. Aus seinen heiligen Himmeln wird er ihn erhören durch die Machttaten des Heils seiner Rechten. Diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber erinnern uns an den Namen des Herrn unseres Gottes. Schau dir mal die Leiden der heutigen Zeit an, wie wir denken in unseren Kirchen. Wir probieren alles andere zuerst. Wir stützen uns auf Kräfte, auf Finanzen, auf x etwas. Und Gott kommt immer zuletzt. Ist es nicht so? So ist es doch, oder? Das ist noch kein Umdenken. Wir sind immer noch gefangen in diesem Nehushtan, Religiosität. Jene krümmen sich und fallen. Wir aber stehen und halten uns aufrecht. Herr, rette. Der König erhöre uns am Tag unseres Rufens. Im Psalm 25, Vers 2, da heißt es, mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht beschämt werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Im Psalm 31, Vers 14 und 15, denn ich habe die Verleumdung vieler gehört, Schrecken ringsum, indem sie zusammen gegen mich berieten, sahen sie darauf, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, ich habe auf dich vertraut, Herr. Ich sprach, du bist mein Gott. Dieser beschriebene Weg ist der Weg Davids. Oder es ist der Weg im Psalm 91. Es ist der Weg von Hiob im 28. Die verborgene Stadt, der verborgene Pfad. Es ist der Weg des Lebens. Es ist der Christus. Dieser beschriebene Weg ist der Weg Davids und dieser Davids Weg ist der Weg Christus heute. Damals war Christus in David, aber heute ist er hier. Studiere das Wort und lerne es auswendig. Es führt dich zum Logos, zum Herrn. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Denn darin wird mein Vater beherrlicht. Und jetzt kommen zwei Schlüsselworte. Das eine heißt, je besser du ihn kennst, Jesus, desto mehr wirst du ihn lieben. Du kannst nicht lieben, was du nicht kennst. Und dann kommt daraus der zweite Schlüsselsatz, je mehr du ihn liebst, desto mehr wirst du, oder ich sage jetzt mal hier, kannst du ihm vertrauen. Du kannst nicht vertrauen, was du nicht liebst. Also ich sage das nochmal, das ist so wichtig. Je besser du ihn kennst, desto mehr wirst du ihn lieben. Je mehr du ihn liebst, desto mehr wirst du ihm vertrauen. Und dann kommt die richtige, die akkurate Geduld. Da gibt es auch wieder eine richtige und eine falsche Geduld. Es gibt eine Geduld, die Gott aufhaltet. Und es gibt eine Ungeduld, die Gott vorgreift. Und die richtige Geduld ist genau das zu tun, was der Herr tut. Und dann heißt es in 2. König, Kapitel 18, Vers 6, und er hing dem Herrn an, er wich nicht von ihm ab, und er hielt seine Gebote, die der Herr Mose geboten hatte. Hiskia hatte sich leidenschaftlich an seinen Gott festgehalten, oder festgekrallt, festgeklammert. Er ist Gott aus Leidenschaft und nicht aus Pflicht gefolgt. Als König hatte er viele Gelegenheiten, sich gehen zu lassen, also viel mehr wie du und ich heute. Der hatte viel mehr Rechte. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber der König hatte praktisch unbeschränkte Rechte auch über Menschenleben. Er konnte rufen an den Hof, wenn er wollte, er konnte verbrummen zu Fronarbeit, wenn er wollte, er konnte heiraten, wenn er wollte, konkubinieren, wenn er wollte, er konnte tun, was er wollte. Also dieser König hatte viel Gelegenheit, sich gehen zu lassen, aber er hatte beschlossen, an Gott geklebt, ihm nachzufolgen. Und das war kontrollierter Fanatismus. Im Vergleich mit der toten, von seinen Fäden gelebten Religion. Wo ist unser Fanatismus, in Anführungsschlusszeichen, wohlverstanden? Wo ist unsere Leidenschaft für den Herrn Jesus? Denke darüber nach und studiere die Leidenschaft der Sulamit im Hohenlied. Dort siehst du die Braut, das ist die Kirche, die Gott liebt, die Jesus ihren Bräutigam liebt. Und dann siehst du die anderen Kirchen, die Schwestern, die noch nicht vom Mond empfangen haben, die den Heiligen Geist nicht haben. Also die Gläubigen oder Gläubige leiden am Durchhaltevermögen. Deshalb frage ich dich immer wieder, bist du glaubend oder bist du gläubig? Das ist ein Unterschied. Die Gläubigen oder der Gläubige leidet am Durchhaltevermögen und Kraftmangel. Warum? Was ist die Antwort? Weil ihnen die Leidenschaft zum Herrn mangelt. Die leiden an allen anderen Dingen, aber nicht um den Herrn. Siehe und studiere in diesem Zusammenhang das Prinzip vom Sämann und dem Samen. Du kannst nur ernten, was du gesät hast. Dort, wo du investierst, dort wird dein Herz sein. Ganz einfach. Du kannst nicht das einfach wegbeten und sagen, ja Herr, aber gib mir ein ganzes Herz, ein ungeteiltes Herz. Bei jeder Gelegenheit, wo es dich etwas kostet, entscheidest du dich für den alten Weg. Funktioniert nicht. Gott sieht dein Herz. Daraus ergibt sich dann auch der nächste Punkt 8, Gehorsam. 2. Könige, Kapitel 18, Vers 6. Und er hing dem Herrn an, er wich nicht von ihm ab und er hielt seine Gebote, die der Herr Mose geboten hatte. Also als Lebensstil der Reformation, das sehen wir auch zum Beispiel dann bei Martin Luther, den ja Gott in einem größeren Plan damit eingebaut hat. Und dieser Gehorsam oder Ungehorsam hat er ja dann auch immer wieder gerügt. Johannes Kapitel 4, Vers 34, da sagt Jesus, dass meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und wir alle wissen ja, dass die Bibel uns weiter sagt, er war gehorsam bis in den Tod. Das war sein Gehorsam. Und Hiskia verband das Charisma von David, also die Gnadengaben, die Geschenke von David, mit der Vorzüglichkeit von Moses, mit dem Gesetz. Und so sehen wir, wie sich beide in seinem Leben manifestieren, sowohl die Akkuratheit von David als auch die dann von Moses. Er hatte eine andere, aber das kam zusammen. Und wegen seines Gehorsams florierte er. Da kannst du auch sehen, zum Beispiel die Verheißung, die Gott gegeben hat im 5. Mose, Kapitel 28. Oder auch eben der Fluch. Das ist aber auch eine Verheißung, entweder so oder so. Wenn wir heute das Gesetz erfüllen sollen oder wollen oder müssen, wie erfüllen wir das Gesetz? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und du erfüllst das ganze Gesetz. Ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, liebe einander. Dort ist die Erfüllung des Gesetzes. Und dann kommt eben das nächste Thema, wo so viele gestrauchelt sind und auch heute noch strauchen, das ist die Irreführung durch den Erfolg. Und ein richtiger Reformator wird nicht irregeführt durch den Erfolg. Im 2. Könige, Kapitel 18, Vers 7, da heißt es, und der Herr war mit ihm überall, wohin er zog, gelang es ihm. Und er empörte sich gegen den König von Assyrien und diente ihm nicht. In seinem Erfolg und Wohlstand kehrte er sich nicht von Gott ab, weil er Gott als seine Quelle erkannt hatte. Und er blieb auch bei dem. Und sein materielles und finanzielles Wohlbehagen war nur wegen der Anwesenheit Gottes. Er erkannte das und richtete sich danach. Er verwandte seinen Wohlstand gegen den Feind, den König von Assyrien, und rebellierte gegen ihn. Studiere dazu auch die Gefahren des Wohlstandes. Da brauchst du jetzt nicht ein Buch oder du brauchst nicht eine Lehre, sondern wenn ich zu dir sage, studiere die Gefahren des Wohlstandes, dann heißt das, denke mal darüber nach, was für Gefahren in diesem Wohlstand sind. Mach dir mal eine Liste, sei dir mal bewusst, was dich alles wegzieht und wohin du gezogen wirst. Und dann kommt der Punkt 10, wo der Reformator eigentlich die Türen öffnet zum Haus Gottes. Das Haus Gottes sind wir heute, aber damals war das im Vorschatten. Der Tempel aus Stein, jetzt wollen wir mal schauen, was der gemacht hat. Im 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 3, im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, öffnete er die Türen des Hauses des Herrn und besserte sie aus. Also der ging zuerst auf die Türen, auf die Tore los. Hiskia öffnete die Türen des Hauses des Herrn, die der König Ahas zuvor, was hat er gemacht mit? Er hat sie verschlossen. 2. Chronik, Kapitel 28, Vers 24, und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug die Geräte des Hauses Gottes. Und er schloss die Türen des Hauses des Herrn und machte sich Altäre in allen Ecken in Jerusalem, wie wir vorhin gehört haben. Die Pharisäer und Schriftgelehrten schlossen den Leuten die Türen ins Königreich zu. Matthäus 23, Kapitel 23, Vers 13. Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein, noch lasst ihr die hineingehen, die hineingehen wollen. Warum? Weil sie heucheln. Sie sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Heuchler schließen die Türen des Hauses Gottes, den Leuten Gottes zu, sowohl auch Hophni und Phinehas, die Tür zu Gott verschlossen hatten. Ihr kennt die Geschichte von den Söhnen von Eli, nicht? Da heißt es im 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 12 und Vers 17. Und die Söhne Elis waren Söhne Belials. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Sünde der Jünglinge war sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergaben des Herrn. Die kannten den Herrn nicht, waren aber Priester. Wie viele von uns in königlicher Priesterschaft und kennen den Herrn nicht, weiß es nicht, muss sich jeder selber fragen. Denn die Reformation, die öffnet diese Tür. Sie bringt die Leute in die Königsherrschaft und die Bestimmung Gottes hinein, sage ich, ins wahre Sein, zum Lobpreis der Majestät. Nach Epheser 1,12, interlineale Vollanalyse. 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 19. Und alle Geräte, die der König Ahas während seiner Regierung in seiner Treulosigkeit entweiht hat, haben wir hergerichtet und geheiligt. Und siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Thema, dann schließen wir diesen ersten Teil. Das heißt, diese Gegenstände, die durch das Gesetz von Mose aufgezählt sind, die wurden im Heiligtum erneuert und installiert. Das sind nämlich, ihr kennt die alle, der goldene Leuchter, der Tisch der Schaubrote und der goldene Räucheraltar. Und jetzt kommen diese Merkmale, die typischen Merkmale, was in einem wahren Wandlungsprozess wiederhergestellt werden muss und wird. Was sind die vier apostolischen Säulen in Apostelgeschichte 2,42? Und was sind diese Gegenstände? Das sage ich immer wieder und ich sage jetzt bei dieser Gelegenheit dasselbe. Der Leuchter, das ist die Lehre der Apostel. Der Tisch, die Schaubrote, ist die Gemeinschaft und das Brechen des Wortes. Der goldene Räucheraltar sind die Gebete, das ist dein Gebetsaltar. Oder unser Gebetsaltar. Die Apostelgeschichte 2,42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Studiere die apostolische Kultur und anhand der Wesenseigenschaften und den Bildern von Josua, Königin von Sheba, Hesekiel. Studiere die vier Wesen in der Offenbarung. Studiere die vier Passa von Jesus. Das sind die Typusse einer apostolischen Kultur. Und ich lehre das immer wieder, auch in den Philippinen. Ohne diese Kultur, ohne die Zubereitung der Gefäße, kann der Geist nicht gehalten werden. Der ausgegossene Geist sucht diese Kultur, diesen Kulturboden herzustellen, damit er sich dort verherrlichen kann, damit er sich dort offenbaren kann. Wenn die Kultur falsch liegt, und die Gefäße falsch liegen, funktioniert das alles eben nicht. Deshalb nochmals Joshua. Schau mal, was die Königin von Sheba für ein Zeugnis gibt. Sogar Jesus erwähnt sie. Dann siehst du Ezechiel mit dem Strom, dem apostolischen Strom. Nicht allein der Strom, sondern auch die Herstellung des Tempels im geistlichen Sinne. Die vier Wesen in der Offenbarung mit ihren Augen. Inwendig, auswendig. Alles ist Sehen. Dann die vier Passa von Jesus, die vier Feste. Kommen wir zum Punkt 11. Reinigt das Haus. 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 4 bis 5, da heißt es, und er, also dieser Hiskia, ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten. Und er sprach zu ihnen, hört mich, ihr Leviten, heiligt euch nun und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und bringt die Unreinheit aus dem Heiligtum hinaus. Wenn wir das heute im Neuen Testament betrachten, müssen wir uns die Frage stellen, wo oder wer ist das heilige Haus des Herrn? Was und wer und wie muss gereinigt werden? Das sind die alten Bilder im Vorschatten, im Tempel aus Steinen, aus Hand gemacht. Aber wir sind der Tempel Gottes, von Gott gemacht. 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 15 und 16. Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Also das heißt, sie taten, wie sie geheißen wurden. Und sie kamen nach dem Gebot des Königs, den Worten des Herrn gemäß, um das Haus des Herrn zu reinigen. Und die Priester gingen in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen. Und sie brachten alle Unreinheit, die sie im Tempel des Herrn fanden, in den Hof des Hauses des Herrn hinaus. Und die Leviten nahmen sie auf, um sie an den Bach Kidron hinauszubringen, das heißt zu entsorgen. Wenn wir das Wort Unreinheit hier anschauen, dann haben wir zwei Worte dafür. Das eine ist hebräisch Nidwa und das andere Toma. Das wird einmal übersetzt mit Unreinheit und dann hier in dieser CSV-Version der Bibel auch wieder mit Unreinheit. Also zweimal dasselbe Wort, das hat mehr oder weniger auch dieselbe Meinung. Dieselbe Deutung. Das heißt, wenn wir mal das Nidau anschauen, dann heißt es zukünftige Zurückweisung, Verwerfung durch die Folge von Unrein, also speziell auch Personen, zum Beispiel Menstruation und dergleichen, moralische Unreinheit, Schmutzigkeit, separieren, das heißt entfernen, Trennung vom Unreinen. Und das andere Wort, dieses Komma, heißt religiöse oder kultische Unreinheit, Schmutzigkeit oder eben Unreinheit, Unrein. Das soweit nach Strongs Und jetzt schauen wir noch die Unreinheit nach Browns, Farrer und Briggs an. Die heißt auch wieder Nida und wird mit Unreinheit, Schmutzigkeit, Menstruation, Beispiele oder Absätzen gebraucht. Es gibt diese Unreinheit, die verwendet wird für feierliche Unreinheit, diese kultische Unreinheit und die Menstruationsunreinheit, was auch wieder ein Bildnis oder ein Schattenbild ist von dem, was kommt oder von dem, was gekommen ist. Diese Unreinheit, ein bildliches Ding, verwendet für Götzenkult oder Unmoral. Habsucht ist solch ein Götzenkult. Habgierig sein, zum Beispiel, oder? Die Hauptbeschäftigung eines Reformators oder eines Reformers ist, Unreinheit vom Haus Gottes zu entfernen. Wer ist das Haus Gottes? Wir sind das Haus Gottes. Ist natürlich viel bequemer, die Kirche herauszufegen. Das tut ja weniger weh, oder? Also das Geistliche, das Innere, das Innensein des Menschen, das Innere wird gereinigt. Das beseitigt jede menschengemachte und künstliche Tradition, Aberglauben und unbiblische Methoden. Er bringt das Betriebssystem Gottes. Beispiele solchen Abfalls sind Prunk und Denominationalismus, also diese falschen Spaltungen in der Kirche. Soweit zum Punkt 11. Und dann geht es weiter mit Gesetzmäßigkeit des Ganzopfers. Tod, das heißt, das wäre der Punkt 12. Da siehst du diese Gesetzmäßigkeit. Das sind Gesetzmäßigkeiten, nicht in Anführungsschlusszeichen Gesetzlichkeiten vom alten Bund, sondern das sind ewige Werte, die in Christus in Erfüllung gehen. In 2. Chronik, Kapitel 29, Vers 20 bis 24, da heißt es, der König Hiskia machte sich früh auf und versammelte die Obersten der Stadt und er ging in das Haus des Herrn hinauf. Und sie brachten 7 Stiere und 7 Widder und 7 Schafe und 7 Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königreich und für das Heiligtum und für Juda. Und er befahl den Söhnen Aarons, den Priestern, sie auf dem Altar des Herrn zu opfern. Und sie schlachteten die Rinder und die Priester nahmen das Blut auf und sprengten es an den Altar. Und sie schlachteten die Widder und sprengten das Blut an den Altar. Und sie schlachteten die Schafe und sprengten das Blut an den Altar. Und sie brachten die Böcke des Sündopfers herzu vor den König und die Versammlung. Und sie legten ihre Hände auf sie. Und die Priester schlachteten sie und taten ihr Blut zur Entsündigung an den Altar, um für ganz Israel Sühnung zu tun. Denn für ganz Israel hatte der König das Brandopfer und die Sündopfer befohlen. Wir alle wissen heute, wer der Altar ist. Wir sind die Besprengten mit dem Blut. Unser Passalam, unser Opfer und unser Sündopfer ist geschlachtet. Unser Sühneopfer ist geschlachtet. Unter der Führung von Hiskia war der legitime Altar Gottes Blut besprengt. Wer ist der legitime Altar heute? Wir. Die Nation wurde an den Grundsatz des Opfers und Opferns erinnert. Es kann kein gerade Richten des Weges des Herrn geben ohne Opfer. Wer ist das Opfer heute, wenn das Passa schon geschlachtet ist?
Wir.
Wir sind das Opfer. Das Sündopfer forderte damals Ziegen. Wie wir alle wissen, waren es Tiere. Im 3. Mose, Kapitel 16, Vers 15, und er schlachtet den Bock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringe sein Blut innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut, so wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und sprenge es auf den Deckel und vor den Deckel. Hiskia opferte jeweils 7 Tiere zum Sündopfer. Er war in seiner Opfergabe leidenschaftlich. Das Blutopfer steht symbolisch für den Tod. Der Frucht geht immer der Tod voran. Bevor es Leben gibt, kommt der Tod. Im Johannes Kapitel 12, Vers 24, da sagt uns Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Da hast du eine Gesetzmäßigkeit, die uns Jesus gezeigt hat, zuerst an seinem eigenen Leib. Die gilt für uns. Die Reformation und Wandlung Die schließen den Tod mit ein. Das meint, sich selber gestorben und tot zu sein, der Sünde abgestorben, lebend für Jesus, lebend für Christus, durch das sich selber sterben, nicht mehr im Fleisch. Wie der Paulus sagt, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Als Reformierte umarmen wir den Doulos, den Grundsatz. Siehe dazu Opfer und Ganzopfer. Moderne Christenheit hat eine korrupte Spiritualität mit Selbstzentriertheit und Egoismus angenommen. Ich, ich, ich. Da sind wir drin, und weil wir so drin sind, sehen wir es ja nicht. Du brauchst ja, um in das Tal zu schauen, einen Berg. Du musst auf den Berg laufen und runterschauen, auf dich. Dieser Doulos, oder Dolos im Griechischen, ist ein Sklave, wörtlich oder bildlich, unfreiwillig oder freiwillig. Deshalb oft in einem qualifizierten Sinn der Unterwerfung oder Unterdienerschaft, leibeigener Diener zu sein. Wessen Diener sind wir? Des Christus. Da bist du ein Doulos. Obwohl du ein Kind Gottes bist, bist du auch ein Doulos. Du dienst aus der Verwandtschaft, aus deiner Adoption als Kind Gottes oder als Sohn Gottes oder Tochter Gottes. Deshalb ist dies der Grundsatz der Reformation. Es ist ein Doulos-Grundsatz. Das heißt ein Opfer und Ganzopfer. Und ich sage es nochmal, moderne Christenheit hat eine korrupte Spiritualität. Eine unreine, eine unheilige. Die ist mit Selbstzentriertheit und Egoismus befleckt. Soweit zum Punkt 12. Die Fortsetzung hörst du in Teil 2, Hiskia, das Herz eines Reformators.